2022, das wird für uns immer wie mehr zu einem Jahr der Propheten. Vielleicht auch zu einem prophetischen Jahr für uns als Gemeinde. In drei Bereichen, recht unabhängig voneinander, geht es im Moment gerade in die gleiche Richtung. Vorhin bei der Mitteilung haben wir es gehört, wir haben die Bibeltage zu den kleinen Propheten, den sogenannten kleinen Propheten, die einfach kurze Bücher, ob sie körperlich klein waren, wissen wir ja nicht. Und das sind 12 insgesamt, 4 von denen werden wir in den Bibeltagen ein bisschen näher anschauen. Und dann haben wir eine Predigserie zum Sacharja, die uns mindestens ein halbes Jahr wird begleiten wird, ab übernächsten Sonntag nach dem Allianzgottesdienst. Und jetzt ist noch das Jahreslos zum Nahum. Ich freue mich darauf, in diesem Jahr mit euch in die Propheten einzutauchen. Aber ich weiß nicht, wie es noch gegangen ist, weil letzten Sonntag hat gehört, Nahum, ob noch etwas dazu ist in Sinn gekommen. Es ist wahrscheinlich eines der unbekanntesten Bücher in der Bibel. Und der Nahum, was heute um ihn geht, der ist irgendwie ganz anders als die anderen von diesen Propheten oder als was man sich so von einem Propheten vorstellt. Weil der Nahum, normalerweise kommen ja Propheten und bringen Wort von Gott zu Gottes Volk. Also die Propheten reden zu den Königen in Israel oder so, zum Volk Gottes, dass sie wieder umkehren sollen. Das macht der Nahum nicht im klassischen Sinn. Der Nahum, der redet zu Ninive oder über Ninive. Kommt uns schnell der Jonah in Sinn. Der Jonah war etwa 150 Jahre vor dem Nahum. Der hat ja auf Ninive müssen. Und den Leuten in Ninive müssen sagen, Gott wird eure Stadt zerstören. Schon dort eine riesige Stadt, ein grosses Weltreich. Und dort heisst es ja, sie haben Buße da, sie haben umgekehrt und Gott hat Ninive verschont. Jetzt 150 Jahre später sagt der Nahum nochmal etwas Gleiches voraus. Gott wird Ninive zerstören. Aber er sagt das nicht zu den Leuten in Ninive, also er war wahrscheinlich nicht dort, sondern ziemlich sicher zu den Leuten in Juda. Das habe ich schon ein bisschen vorgegriffen. Über den Nahum selber erfahren wir praktisch nichts in seinem Buch. Es steht nur Nahum als Elkosch. Und Elkosch haben wir keine Ahnung, was ist. Es gibt so 4 verschiedene Ideen, aber wir wissen eigentlich nicht, wo das her ist. Also über den Nahum können wir sagen, wissen wir nichts. Trotzdem bin ich in der letzten Woche ziemlich in die Zeit vom Nahum eingetaucht und werde mich jetzt ein bisschen dorthin mitnehmen, obwohl wir sehr wenig wissen über ihn. Wir fangen mal an, zu welcher Zeit hat er überhaupt gelebt. Das können wir relativ einordnen auf eben die etwa 50 Jahre, irgendwo zwischen 667 vor Christus und 612 vor Christus. Irgendwo in dieser Zeit wird er sein Buch geschrieben oder seine Schriften verteilt haben. 667 vor Christus, das ist das Jahr, wo Noamon oder Theben heisst so, das ist eine Stadt in Oberägypten, ist zerstört worden durch die Assyrer. Und das ist schon passiert, weil von dem erzählt der Nahum, dass das passiert ist. Also wissen wir, er war nach dem. Und 612 vor Christus, also 55 Jahre später, wird Ninive eingenommen. Und von dem sagt der Nahum, das wird der erst noch passieren. Also das liegt noch in der Zukunft, irgendwo dazwischen ist er. Seine Botschaft, das, was er darüber redet, das habe ich schon vorgegriffen, das ist die endgültige Zerstörung der Stadt Ninive. Jetzt Ninive, eben, mir geht es so, wenn ich Ninive höre, dann denke ich an Jona. Ninive ist eine der 3 Hauptstädte des Assyrischen Reichs. Also es gibt die Stadt Assur, die Stadt Nimrud und die Stadt Ninive. Und wenn wir jetzt die Geschichte im Nachhinein zurückschauen, dann können wir nachschauen, Ninive ist die letzte von diesen Städten, die eingenommen wurde, eben 612 vor Christus. Und das war eigentlich das Ende des Reichs der Assyrer. Nach den Assyrern sind auch die Babylonier gekommen. Die sind uns vielleicht wieder ein bisschen geläufiger, weil die Juden auf Babylon sind verschleppt worden. Und um Babylon kommt viel vor in der Bibel. Genau. Warum, dass Gott sagt, dass Ninive muss zerstört werden, das finden wir oben im Nahum. Das ist, kann man zusammenfassen auf, Gott sagt von sich, ich bin der einzige wahre Gott. Also Jahwe ist der einzig wahre Gott. Jetzt sind da die Assyrer, das Weltreich, und die haben den genau gleichen Anspruch für ihren Staatsgott, für den Assur. Und darum kündigt Gott an, dass er den Assur und seine Grossmacht wird vernichten. Der Assur und damit auch Ninive sagt von sich, das können wir nachlesen im Buch Zephania 2,15, ich und sonst niemand. Also ich bin der einzige Gott. Und Jahwe, Gott von Israel, hat dem entgegen in Jesaja 45, ich bin der Herr und sonst keiner. Und die Frage steht jetzt im Raum, also welches Reich wird Bestand haben? Und Jahwe sagt, ich werde Ninive zerstören und damit zeigen, dass ich der wahre Gott bin über Assur. In Jesaja 10, in den Versen 5 bis 19, da sagt Jahwe über das Reich der Assyrer, dass Assyrien eine Axt ist in seiner Hand. Also gar nicht so der mächtige Gott Assur, sondern das Assyrer, das Grossreich, ist eine Axt in der Hand von Gott, die er braucht, um sein eigenes Volk zu richten. Weil das Volk von Gott, Juden und Israeliten, die haben sich von ihm abgewendet, sie haben nicht das gemacht, was er gesagt hat. Und darum sagt er, ich nehme die Axt, das Volk von den Assyrern, um mein eigenes Volk zu richten. Und wenn ich damit fertig bin, lege ich die Axt wieder auf die Seite, dann brauche ich sie nicht mehr. Also sprich, Assyrien wird wieder von der Bildfläche verschwinden. Und das ist genau das, was der Nahum ankündigt. Jetzt das mit dieser Axt, das bringt uns zur aktuellen weltpolitischen Lage zu dieser Zeit. Zur Zeit des Nahum war es ja so, dass Israel und Juda schon relativ lang geteilt waren in zwei Königreiche. Das Nordreich Israel und das Südreich Juda. Und die Israeliten, also das Nordreich, die sind schon besiegt worden und deportiert worden, eben durch die Assyrer, also die Axt in Gottes Hand. Das war 730 und 722 vor Christus, also nochmal 50 bis 100 Jahre bevor der Nahum war. Die südliche Juda, die leben noch in ihrem Land, also Jerusalem ist immer noch die Hauptstadt, da steht noch der Tempel, es ist noch nicht zerstört und eingenommen worden, aber sie sind politisch unterworfen. Also die Könige in Juda, die heissen sich den Assyrer unterworfen und sie eigentlich so Vasallenkönige. Es ist zwar ein König in Juda, aber eigentlich der Oberste ist der König von den Assyrern. Und jetzt kommt die Mehrheit der Propheten in dieser Zeit und redet zum Volk von Gott und sagt, kehrt um, wendet nach Gott zu, vertraut auf Gott und haltet seine Gebote, sonst kommt das Gericht von Gott auch über uns, so wie es über das Nordreich gekommen ist. Also Gott sagt, wenn ihr nicht auf Gott vertraut, dann werdet auch ihr deportiert werden, in ein fremdes Land gebracht, dann wird Jerusalem eingenommen und der Tempel wird zerstört. Und das Volk von Gott lässt nicht auf Gott auf seine Propheten. Sie folgen nicht in dem Sinn, sie dienen lieber den Assyrer, als dass sie Gott dienen. Das Gericht von Gott über das Königreich Juda steht also noch aus. Sie leben immer noch in ihrem Land und Gott sagt ihnen immer noch, kehrt um, kehrt jetzt doch endlich um. Beim Nahum finden wir aber gar nichts von dem. Der Nahum, der redet darüber, dass Ninive wird untergehen, also die im Moment noch ihre Finde sind. Jetzt könnte man sagen, ja, das ist ein einfacher Job als Prophet. Wenn du der Prophet bist, der über die Finde vom Volk muss sagen, die werden untergehen, dann ist das ja, das ist noch angenehm. Die anderen Propheten, wenn wir Jeremia anschauen, die haben es recht hart gehabt. Wenn die gesagt haben, kehr um zu Gott, sonst wird Jerusalem eingenommen, dann ist er in einen Brunnen geworfen worden, sie haben ihn steinigen als Schrauben. Dann könnte man sagen, ja, der Nahum, der hat es sich in diesem Fall einfach gemacht. Oder Gott hat es ihm einfach gemacht, wie auch immer. Könnte man sagen. Ist aber nicht wirklich so gewesen. Der Nahum hat wahrscheinlich zu der Zeit gewirkt, wo der Manasse ist König in Israel war. Und der Manasse war eben so ein Vasallenkönig, der den Assyrer gedient hat und der ihnen treu war. Er hat als König eigentlich den Assyrer gedient, statt dass er Jahwe seinem eigenen Gott gedient hätte. Über seine Zeit wissen wir, dass im Tempel in Jerusalem nicht Jahwe geopfert worden ist, sondern dass die assyrischen Kulte sind durchgeführt worden und assyrisch angebetet worden. Und im 2. Königebuch, Kapitel 21, 16, heisst es über Manasse, er vergoss viel unschuldiges Blut, bis ganz Jerusalem voll damit war. Jetzt, das bedeutet für den Nahum, wenn der Nahum gegen die Assyrer redet, und der Manasse, der Assyrer, treu ist, dann bedeutet das, dass er wahrscheinlich unter Lebensgefahr gewirkt hat. Weil der Nahum genau auch sein unschuldiges Blut könnte vergiessen. Also es ist nicht so, dass der Nahum einen easy Job hatte, der hat ja gegen die Finden vom Volk, sondern er musste fürchten, dass sein König ihn umbringen lässt, weil er die Botschaft von Gott über seine Finden weitergibt. Sein Buch, man weiß nicht so genau, wie das entstanden ist, aber es könnte gut sein, dass das wie so einzelne Flugblätter waren, die aus dem Untergrund verteilt und vorgelesen wurden. Er hat ja nicht öffentlich herstehen und predigen, wenn er wirklich in Lebensgefahr war. Und darum geht mir vor, dass das wie so Flugblätter waren, die in Jerusalem verteilt und gelesen wurden, mit der Botschaft vom Nahum, mit der Botschaft von Gott. Jetzt ist die Frage, zu wem hätte, die weltpolitische Lage, das habe ich schon gesagt, da ist die Frage, zu wem hätte der Nahum überhaupt geredet? Normalerweise eben reden die Propheten zu der Elite vom Volk, zum König und sagen ihm, was zu tun ist, aber es hat der Nahum nicht gemacht. Der Nahum redet im Prinzip zu Ninive, aber die Menschen von Ninive hören ihn nicht, weil er ist ja nicht dort. Wir wissen zwar nicht genau, wo das seine Heimat ist, das haben wir schon gesagt, aber es ist davon auszugehen, dass der Nahum in Juda, in Jerusalem gewirkt hat. Und man sagt vom Nahum, er war ein Tröster für die, die sich in Gottes Volk noch zu Gott halten. Also die sich nicht als Assyrer unterworfen haben, die sich gegen alle Wahrscheinlichkeiten immer noch auf Gott vertrauen. Für die war der Nahum ein Tröster. Und Trost brauchen sie, weil es steht gefühlt alles gegen sie. Dass sie die Mächtigen finden, die Assyrer. Und wenn man eben die weltpolitische Lage anschaut, das ist das Riesenreich von den Assyrer, wo Schlachten gewinnt, eine Riesenarmee hat und das ist das kleine Juda. Also militärisch haben sie denen nicht viel entgegenzusetzen. Das ist mal das eine. Und dann ist der eigene König, der Manasse, der sich so bei den Finden einschleimt, könnte man sagen, und wo lieber den Finden vom Volk eigentlich dient, als für sein eigenes Volk zu schauen, das ist noch keine Hilfe. Also die weiter drei wollen, mit Gott unterwegs sind, in Israel zu dieser Zeit oder in Juda zu dieser Zeit, die haben von außen Finden, die kommen, und in ihrem eigenen Land ist auch keine Hilfe für sie da. Sie sind bedrängt von innen und außen. Und man kann sich in dieser Situation fragen, spricht eigentlich überhaupt etwas noch dafür, Gott treu zu sein und auf Gottes Hilfe zu hoffen? Gibt es noch irgendetwas, das uns hoffen lässt, dass Gott wirklich eingreift, dass es wirklich richtig ist, ja, wird es treu zu bleiben? Und in dieser Situation jetzt kann man sagen, ja, der Nahum spricht da dafür. Weil der Nahum erinnert sich daran, dass Gott seine Finden und die Finden von seinem Volk wird besiegen. Und dann gibt es einzelne Versen, vor allem unser Losvers, der da schon erwähnt ist, wo die, die Gott treu sind, direkt angesprochen sind und gestärkt werden. Also es sind vielleicht zwei oder drei Versen im ganzen Buch Nahum, wo es effektiv um die geht, die er zu ihnen hat. In allen anderen Versen geht es eigentlich um die Assyrer, mehr oder weniger. Aber da wäre unser Vers. Gut ist der Herr, er ist ein Zufluchtsort am Tag der Bedrängnis und er kennt die, die sich bei ihm bergen. Da redet jetzt der Nahum direkt zu denen, die eben Trost brauchen, direkt zu denen, die Ermutigung brauchen, weil sie auf Gott hoffen und alle Wahrscheinlichkeiten im eigenen Land und im Ausland sowieso gegen sie stehen. Das Buch Nahum hat einen spannenden Aufbau. Als erstes Vers ist wie so die Einführung, das ist die Botschaft über Ninive, sie Schauungen, also Visionen vom Nahum, eben aus Elkosch. Und dann in den Versen 2 bis 8 fängt er an mit einem Psalm. Ein Lobpsalm über Jahwe. Und der Psalm, da fängt jeder Satz mit dem nächsten Buchstaben vom Alphabet an. Es gibt ein paar so Psalmen in der Bibel, wo wie, also wir würden A, einen Satz mit A, und dann einen mit B, dann einen mit C. Es macht aber nur ein halbes Alphabet durch. Vielleicht haben wir nur den halben Psalm, das wissen wir nicht so genau. Und der Psalm hat ganz viele Bilder aus der Natur, zum Beispiel das Meer oder die Berge. Und anhand von diesen Bildern wird die Größe und die Kraft von Gott beschrieben. Also Nahum stellt am Anfang von seinem Buch, wie gross, wie stark, wie mächtig das Gott ist. Und das, was am meisten zum Ausdruck kommt in diesem Psalm, ist, Gott ist Rächer. Gott besiegt seine Feinde. Vor Gottes Zorn kann niemand bestehen. Und mittendrin ist dann plötzlich der Zuspruch und Trost. Gott ist gut. Er ist eine sichere Zuflucht in Zeiten der Not. Er kennt die, die bei ihm Schutz suchen. Also unser Vers in diesem Sinn ist mit in dieser Beschreibung über Gott. Und in diesem Psalm da steht, Gott ist schrecklich, Gott ist Rächer, Gott ist stark, ihm kann niemand widerstehen. Und dann der Vers, Gott ist gut. Bezeichnend ist eigentlich, dass wenn man heute über das Buch Nahum redet, wird ganz oft eben der Vers rausgepickt, weil der ist schön und die anderen sind noch happig. Aber wisst ihr, alles andere gilt immer noch genau gleich. Die Kraft von Gott, die Radikalität von Gott, an dem hat sich gar nichts geändert. Die Tatsache, dass Gott der einzige Gott ist und dass er neben sich nichts anderes dulden kann, was angebetet wird, daran hat sich gar nichts geändert. Dass es bei Gott um radikales Alles oder Nichts geht, ganz mit Gott oder gar nicht, Halbherzigkeit irgendwie nicht, daran hat sich auch nichts geändert seit dem Nahum. Dass es schrecklich ist, nicht zu Gott zu hören und wunderbar zu ihm zu hören, und daran hat sich nichts geändert. Die Frage, auf welcher Seite ich Gott gegenüberstehe, die ist heute noch genauso dramatisch wie dann zur Zeit von Nahum. Das wird oft verharmlost heutzutage, so unter dem Motto, ja, wenn du Lust hast, dann glaubst du halt irgendwie etwas. Aber die Frage ist nicht harmlos. Gehörst du zu Ninive, dem Finden von Gott, oder zu Gott, zu denen, die sich bei ihm bergen, die bei ihm Schutz suchen und Schutz finden? Es ist die Frage, die letztendlich über Leben und Tod, über ewiges Leben und Tod entscheidet. Aber etwas hat sich entscheidend verändert seit dem Nahum. In Jesus hat Gott nämlich noch mal viel deutlicher gezeigt, wie das er ist. In Jesus hat Gott uns Gnade gezeigt. Das heisst, er ist immer noch genauso radikal, wie es beim Nahum beschrieben wird. Er ist immer noch genauso, dass er nichts neben sich dulden kann. Dass er die auslöscht, die seine Feinde weisen. Aber er ist genauso radikal gnädig. Er wünscht sich etwas anderes, noch viel stärker, als dass seine Feinde vernichtet werden. Nämlich wünscht sich Gott noch viel mehr, dass uns Feinde Freunde werden. Dass uns Feinde Familienmitglieder werden bei ihm. Du kannst heute noch ein Feind von Gott sein, aber dir steht jederzeit die Tür offen, zu ihm umzukehren. Die Feindschaft aufzugeben und ein Kind von Gott zu werden, statt ein Feind von Gott. Es sind wenig Buchstaben, die anders sind, aber der Unterschied ist gravierend. Gott möchte nicht dein Feind sein. Viel lieber ist er dein Zufluchtsort. Die Burg von Gott, wir haben hier die schöne Burg an der Wand, die Burg von Gott, die ist offen zum Reinkommen. Dass wir zu ihm reinkommen können und Zuflucht suchen. Und wenn man eine Burg hat, neu reinlassen, ist ja immer irgendwie ein Risiko. Könnte ja sein, dass die, keine Ahnung, reinkommen und die Burg anzünden wollen. Aber für Gott ist das kein Problem. Gott hat keine Angst davor, neue Leute, die vielleicht suspekt wirken, in seine Burg reinzulassen. In dieser Hinsicht haben wir einen total risikofreudigen Gott. Wir haben es vorher gesungen, es passt gut. Gewagte Liebe. Gottes Liebe ist gewagt im Sinne von, er ist bereit, das Risiko auf sich zu nehmen. Auf Englisch heisst es reckless love. Also er ist risikobereit mit seiner Liebe. Er ist nicht immer auf der sicheren Seite. Er tut seine Burg auf, dass Leute reinkommen können. Er lässt seine Feinde in seine Burg rein, wenn sie ihre Feindschaft ablegen, sich vor ihm beugen und seine Gnade annehmen. Die Burg ruft, leg deine Waffe ab. Komm rein als Freund, statt als Feind draussen zu sterben. Gott ist ein Zufluchtsort für die, die ihn noch nicht kennen. Das ist die eine Seite von diesem Vers. Für uns als Jona Wila heisst das so, haben wir dürfen weiter auf dem Weg gehen, wo wir dran sind. Wir beten für unsere Freunde, wir laden ein zu dem Gott, wir rufen in die Zuflucht. Wir wollen aufzeigen, dass Gott Halt und Sicherheit in den Stürmen dieser Welt geben will. Dieser Zuspruch der gilt aber auch denen, die schon drinnen sind in der Burg. Der gilt auch uns, denen, die schon lange mit Gott unterwegs sind. Auch zur Erinnerung, der Nahum, der hat ja zwar über die Finden von Gott, aber nicht eigentlich zu ihnen, sondern der Nahum ist ein Tröster für die, die sich treu zu Gott halten wollen. Und darum gilt das heute auch uns, hey, vergiss es nie. Gott ist dein Zufluchtsort. Gott kennt dich. Er kennt deine Nöte und deine Freude. Und er hebt dich und er schützt dich. Weil auch für dich gilt, er ist unbeschreiblich stark und mächtig und du bist nie sicherer als bei ihm. Unsere Zuflucht ist Gott. Unsere Zuflucht liegt nicht darin, dass die Burg ein geschlossenes System ist und sich nie etwas verändert. Gerade in Zeiten vor Not müssen wir mit Veränderung umgehen können. Aber das muss uns keine Angst machen, weil unsere Zuflucht ist Gott. Unsere Zuflucht ist nicht, dass alles immer gleich wird, oder was weiß ich. Weil Gott grösser ist als die Berge aus dem Meer, heisst es im Psalm beim Nahum. Weil Gott mächtiger ist als jede Macht, stärker als jeder Find. Zu den Finden sagt der Nahum im Vers 9, was planet ihr gegen Gott? Er wird ein Ende machen. Plan schmieden gegen Gott lohnt sich nicht. Und dann im Kapitel 2, Vers 1 sagt er, schau auf den Bergen, da kommen die Füße von einem Boten, der gute Nachricht verkündet, der Frieden verkündet. Feiert euch fest. Der Nahum sagt es ihnen schon im Voraus, Gott hat gesiegt, Gott wird siegen. Und das gilt ja genauso heute für uns. Wir wissen, wo Jesus am Kreuz ist gestorben und auferstanden, hat er gesiegt. Wir wissen das, es ist eine Tatsache. Auch wenn noch Menge Kampf läuft, wissen wir letztendlich, hat Jesus gesiegt über alles, was ihn angreift. Und falls jemand zur Zeit des Nahum immer noch daran zweifelt, dass die grosse, starke Stadt Ninive, das Grossreich der Assyrer, wirklich wird fallen, für diesen Fall erinnert der Nahum an das Ereignis aus 667 vor Christus, also vielleicht 10, 15 Jahre vorher, das war bei den Leuten sicher noch präsent gewesen, weil dann ist die gerade so starke Stadt Noamon oder eben Theben in Ägypten eingenommen worden. Eine Stadt an der Küste mit Wasser rundum, ganz ähnlich wie in Ninive. Eine Stadt, die gut geschützt ist. Sie hat, glaube ich, 3 Angriffe haben die Assyrer gebraucht und 2-mal haben die Ägypter sich zurückschlagen, sich verteidigen, ihre Stadt halten können. Und erst im 3. Feldzug ist die Stadt gefallen und Theben oder Noamon war so das Sinnbild für die starke Stadt, so wie es später nach Ninive war. Und der Nahum sagt, schau, Noamon ist gefallen. Genau so wird Ninive zu Grund gehen. Für Gott ist keine Festung zu stark. Die einzig wirklich sichere Zuflucht ist bei Gott selber. 612 ist dann Ninive tatsächlich eingenommen und zerstört worden durch die Babylonier. Und ich finde, es gibt ein ganz spannendes Detail dazu. Der Nahum schreibt über den Fall von Ninive im Kapitel 2, Vers 7, die Tore an den Flüssen werden aufgemacht werden und der Palast wird untergehen. In der babylonischen Chronik, wo die Babylonier über ihren Krieg gegen Ninive schreiben, über den Fall von Ninive, da steht, der Fluss, der durch die Stadt Ninive fließt, hat Hochwasser geführt in dieser Zeit und hat ihnen ermöglicht, so, dass die Tore aufgemacht wurden und dass sie in die Stadt reinkommen konnten. Also was der Nahum schon vorher geschrieben hat, Tore beim Fluss sind offen, ist das, was dann passiert ist, dass die Babylonier Ninive einnehmen konnten. Wir können vom Nahum und aus dem Vers, wo wir jetzt als Jahreslos für die Gemeinde haben, die uns da das Wanderjahr begleitet, einiges mitnehmen für uns als Gemeinde, aber auch für uns privat. Das Erste ist, es lohnt sich nie, sich gegen Gott zu stellen. Gott ist stärker als all seine Feinde und er wird sie besiegen. Das Zweite ist, lass dich nicht ins Bockshorn jagen. Wenn du meinst, die ganze Welt ist gegen dich und die Feinde oder was sich gegen dich stellt, ist übermächtig. Der Nahum sagt der Treue in Gottes Volk zu seiner Zeit im Prinzip, ich weiss, es sieht unglaublich schlecht aus. Gefühlt alle haben sich von Gott abgewendet. Euer Umfeld ist noch komplett findlich gesinnt. Aber Gott wird seine Feinde besiegen. Und für die sich bei ihm bergen, ist er ein starker Zufluchtsort. Und genau das sagt der Nahum uns heute. Bleib Gott treu, auch wenn du das Gefühl hast, alle und alles seien gegen dich und gegen ihn. Bei Gott kannst du dich bergen. Gott kannst du treu sein, auch wenn die Welt rundherum dir findlich vorkommt. Bei ihm darfst du Sicherheit finden. Und etwas möchte ich noch hervorheben, was mir fast am wichtigsten ist. Unser Zufluchtsort, der Ort, wo du Sicherheit und Halt kannst finden, der Ort ist Gott selber. Zufluchtsort und Halt ist immer Gott selber. Du findest Zuflucht nicht in einer Gemeinde oder in einer tollen Gemeinschaft. Natürlich, als Gemeinde kann man einander tragen, mittragen, zu Gott führen, auf Gott hinweisen. Aber der Zufluchtsort, der sichere Halt, ist immer in Gott selber. Und eine grosse Versuchung in der heutigen Zeit ist, dass wir Zuflucht suchen bei Menschen, die gleich denken wie ich. Bei Menschen, die das bestätigen, was ich sowieso schon für richtig halte, dann ist es nicht so anstrengend. Ich muss nicht über das nachdenken, was ich für richtig finde, weil der andere denkt ja das Gleiche. Da fühlen wir uns geborgen. Aber es ist eine totale Illusion. Zuflucht, Halt und Sicherheit finden wir nur in Gott selber. Da kann es rundum stürmen, da kann alles in Bewegung sein, da können Sachen, die uns unglaublich wichtig sind, wegfallen. Menschen, die uns lieb sind, können uns enttäuschen. Die Gemeinde verändert sich vielleicht. Aber all das gibt uns sowieso keinen Halt. Kein Halt, der Bestand hat. Halt und Zuflucht gibt es nur in Gott. Er ist der Einzige, der ewig Bestand hat. Und hey, ich werde mich das ans Herz legen. Such deinen Halt nicht in etwas, das nicht verhebt, sondern heb dich an Gott. Lass ihn deine Zuflucht sein. Und gib anderen Menschen nicht das Gefühl, dass sie dich haben müssen, dass sie dir Halt geben müssen. Und gib dir nicht das Gefühl, dass du verantwortlich bist für den Halt von anderen Menschen. Es ist vielmehr so, wenn du dich von Gott gehabt weisst, dann kannst du an andere nicht heben, aber du kannst sie als seine starke Hand führen. Wir können nur zu Gott führen. Wir müssen die anderen nicht heben. Wir dürfen es Gott zuführen. Und er ist der, der die Zuflucht ist. Er ist der, der Schutz gibt. Er ist der verantwortlich ist. Gott ist unser Zufluchtsort. Und ein Moment, wo wir vor ihn kommen und bei ihm Zuflucht suchen und finden, ist im Abendmahl, wo wir jetzt miteinander werden feiern, wo wir werden dürfen annehmen, was Jesus für uns da hat, wo wir uns dürfen in Erinnerung rufen, dass Jesus da hat, was nötig ist, dass Jesus gesiegt hat, für dass wir sicher sein können bei ihm. Wir singen jetzt miteinander das Lied und dann werden wir miteinander das Abendmahl feiern. Ich werde noch beten. Jesus, ich danke dir, dass du die Türen aufmachst zum Vater. Dass wir dürfen zu Gott kommen, dass wir nicht finden, sondern Freunde dürfen sein. Dass wir Kinder dürfen werden, Jesus. Dass wir Teil von deiner Familie sind. Und dass du, Gott, uns Zuflucht und Halt bist. Ich bitte dich, zieh uns immer wieder zu dir. Denn wenn es stürmt um uns herum, dann wenn uns der Boden unter den Füßen entgleitet, dass wir uns an dir heben, Jesus. Danke Gott, dass du eine sichere Burg bist. Amen.